So, ich möchte mit euch ganz kurz, möchte jetzt nicht die ganze Reise, das wäre ein extra Vortrag mit Filmen und Bildern. Ihr könnt euch hier drüben hinsetzen, dann habt ihr einen besseren Blick auf die Leinwand. Kommt hier, noch alles frei. Corona ruft, kommt zu uns. Je mehr wir sind, umso besser. Ich möchte ganz kurz nur, das ist nicht das Thema, was wir für heute Nachmittag gedacht haben, aber ganz kurz einen Bericht geben über die Reise nach Saudi-Arabien. Wie gesagt, am 9. März sind wir hingeflogen. Und das ist so von abends der Blick auf Riad. Müsst ihr euch vorstellen, diese Großstadt Riad in Saudi-Arabien ist mitten in der Wüste. Ne? Riesige Stadt. Hat ja jetzt vor, eine der größten Städte der Welt im Norden, genau dort, wo der Sinai ist, da will man eine riesige, moderne Stadt bauen, mitten in die Wüste. Aber wir gehen mal so ein bisschen. So, hier ist die Halbinsel Sinai, hier ist normalerweise der sogenannte Berg Mose, den die meisten Leute kennen. Hier oben ist etwa ganz Israel gewesen, das Land Gosen. Von da aus sind sie gezogen und viele sagen, ja, es sind hier so Schilfmeer. Na, läuft mir zu schnell weg. Du hast Schilfmeer gezogen und dann hier zum Berg Sinai. Aber das stimmt einfach nicht. Dieser Berg, der auf der Sinai-Halbinsel ist, der kann es nicht gewesen sein. Denn dieser Berg ist von der Mutter des Kaiser Konstantin in einer Nachtvision oder einem Nachttraum gesehen worden. Kein anderer hat diesen Berg Sinai auf der Sinai-Halbinsel als Berg Mose deklariert, sondern die Mutter von Konstantin, sie war so eine Halbchristin, Halbheidin noch, also rein esoterisch. Sie hat auch das Grab gesehen in Jerusalem, wo Jesus begraben worden ist. Also auch das stimmt nicht. Ne? Also wir müssen uns da mal von lösen, dass, was man da so alles erzählt, dass das da stimmig sei. Ne? Also der Zug des Volkes Israel ist hier so rübergegangen, etwa, ach, jetzt bin ich schon wieder weg. So, ganz rausgegangen. Jetzt muss ich erst wieder rein. So, und zwar ist das von hier aus, sind die hier so runtergegangen, hier etwa der Weg, ich zeige euch den gleich, ein bisschen näher, sind dann, weil Gott gesagt hat, jetzt geht nach Süden, dann sind sie hier durch ein sogenanntes Wadi bis hier nach Nuweiba, diese Stelle. Die gucken wir uns mal näher an. Hier seht ihr diese Stelle, Nuweiba, und hier ist dieses Wadi. Hier geht heute eine Straße runter, die geht von hier oben an, hier runter. Hier war ich vor einigen Jahren. Und Nuweiba, seht ihr hier nochmal, hier unten ist eine große Fläche, da kann ein großes Volk von 2 Millionen ohne weiteres lagern. Und von hier aus sind sie dann, hier sieht man das nochmal, über das Meer. Hier ist eine sogenannte Unterwasserbrücke, kann man sagen. Hier geht es etwa 50 Meter tief und so, das ist eine breite Fläche hier etwa. Und rechts und links geht es 1200 Meter runter. Und über diese Stelle hier ist das Volk Israel gezogen. Sie sind etwa auf dieser Seite, es kann auch hier schräg rübergegangen sein, dass sie hier etwa sind sie gelandet dann, als sie hier durchs Wasser gezogen sind. Und dann sind sie auf diese Seite gekommen und hier etwa liegt der Sinai. Auf der saudi-arabischen Seite gucken wir uns später an. Ihr seht hier eine große Fläche. Auch da konnte sich das Volk Israel gut lagern. Auf der Seite, wo sie angekommen sind, auf der saudi-arabischen Seite, stand früher eine Säule von Salomo. Die haben aber die Saudis entfernt, diese Säule. Da gibt es jetzt nur noch diesen Gedenkstein. Auf der ägyptischen Seite, also auf der Sinai-Halbinsel, bei Nuweiba, steht eine Säule. Die hat damals Ron Wyatt wieder aufgestellt. Die lag dort, wahrscheinlich von Salomo auf beiden Seiten aufgestellt. Und dann ist das Volk Israel, als es rübergezogen ist, erst Richtung Oase Mara. Die konnten wir leider nicht besuchen, weil es hat leider, als wir da waren, 3 Tage in Strömen geregnet. Und so konnten wir in dieses Gebiet nicht rein. Das, was wir hier jetzt sehen, ist die Oase Elim, die in der Bibel berichtet wird, mit den 70 Palmen und 12 Brunnen. Und diese Brunnen, die kann man heute noch sehen, da kommt das Wasser förmlich aus dem Boden, sprudelt das Trinkwasser. Hier seht ihr da diese Stelle, hier sprudelt es raus und gibt Wasser, ne? Die haben wir dann besucht, diese Oase, sehr schön gelegen. Und auf der Sinai-Halbinsel gibt es diese Oase nicht. Also alles, was wir auf der saudi-arabischen Seite finden, wird auf der Sinai-Halbinsel immer nur mit Fragezeichen gezeigt. Hier ist es alles vorhanden, weil hier war das Land Midian früher, wo Mose hingeflohen war, als er aus Ägypten geflohen ist. Was ihr jetzt hier seht, ist der gespaltene Felsen. Man hat erst gedacht, na ja, gut, gespaltene Felsen gibt es doch immer wieder. Aber es ist tatsächlich so, dass neben diesem Felsen unten ein Altar ist, aus Natursteinen aufgestellt, wie das von Gott in 2. Mose 20 angeordnet ist, ist das ein Altar, der ist noch vorhanden von dem Volk Israel. Und das zeigt, dass dieser Fels es sein muss, den Mose gespalten hat. Moment, ich bin wieder zu schnell hier. Das Ding, das läuft von selbst, ich kann es nicht abstellen. Und wie groß der Felsen ist, das sieht er an diesen Menschen hier, ne? Das ist unsere Gruppe. Wir waren also unterhalb dieses Felsens. Hier ist dann das Wasser rausgeflossen. Auch jetzt, wenn es regnet, strömt es förmlich von oben runter. Und das ist das Gebiet um Rephidim. Da anschließend gab es einen Krieg mit den Amalekitern. Und dann ist das Volk weitergezogen und wir kommen dann zu dem Berg Sinai. So, hier haben wir den Berg Sinai. Das ist diese Stelle hier oben, ja. Das ist der Berg Sinai. Hier vor, das ist der Berg Horeb. Die Bibel berichtet ja, dass Sinai und Horeb direkt nebeneinander liegen. Und Elia war hier in dieser Höhle, die wir uns gleich noch näher angucken. Und es gibt einige Stellen, das ist jetzt mal so ein Bild, weil es geregnet hat und einige waren über Nacht dort geblieben, in einer anderen Unterkunft. Und das sind jetzt die Wolken, die den Berg Sinai einhüllen. So ein Bild muss man haben, wenn man sich vorstellt, dass Gott sich dem Volk Israel genähert hat auf dem Berg Sinai. Und so, wenn die Sonne aufgeht, hier der Berg Sinai und hier der Berg Horeb, hier die Ebene, alles ist eingezäunt. Die Saudis wissen ganz genau, dass das alles echt die richtigen Stellen sind. Überall stehen Plakate, verboten betreten, wegen archäologischer Ausgrabungen und so weiter, aber lassen sonst niemand rein. Wir konnten da rein, weil wir den Bürgermeister in der Gegend ein bisschen geholfen haben finanziell. Und hier ist die Höhle. Und wenn man sich die Höhle anguckt, wo Elia sich hereingesetzt hat, damit Gott an ihm vorbeigeht, das haben wir hier. Hier haben wir einen aus unserer Gruppe, der sich da hat fotografieren lassen. Eine sehr große Höhle. Man kann da wirklich reinschauen, ne? Da konnte man gut auch übernachten. Elia ist also bis zum Berg Horeb gelaufen. Und wenn wir uns vorstellen, dass auch Paulus zu dieser Stelle gegangen ist. In einem seiner Briefe hat er geschrieben, als er den Christen geschrieben hat, sie mögen doch, also er ist nochmal 3 Jahre nach Arabien gegangen, zum Berg Sinai, und Gott, Jesus, sich noch immer 3 Jahre lang offenbart, und so konnte er genauso auftreten wie die Jünger. Ja? Er ist nach Saudi-Arabien hierher gegangen. Ne? So, nochmal der Berg Sinai. Diese Gesteine hier oben, wenn mir jemand ein Glas Wasser bringen könnte, wäre das sehr praktisch. Danke. Da läuft schon jemand. 2 brauchen es nicht. Okay. Wenn man die Steine sich genau anguckt, aufhebt, einige sind mit dem Hammer daran gegangen, dann ist der Stein nur auf der Oberfläche schwarz. Darunter ist er braun. Also er ist nicht, wie in viele Schichten in Saudi-Arabien, durch und durch schwarz. Und das ist ein besonderes, zeigt auch wieder, dass Gott auf den Berg gekommen ist im Feuer. Der Stein selbst ist braun, aber nur die Oberfläche ist schwarz geworden. Also ist auch ein Zeichen dafür. Wenn man vom Berg herunterschaut, dann schaut man hier in diese Ebene. Diese Ebene, sieht ihr hier hinten alles hier etwa hinten ist etwa die Stiftshütte gestanden, weil das ganze Volk Israel sich um die Stiftshütte gelagert hat. Vom Berg selbst floss Wasser runter. Das Wasser brauchten sie auch, Dankeschön. Hier sieht man, wie das Wasser hier runterfließt. Die Bibel berichtet davon, dass das Volk Israel unten auch immer das Wasser aufgenommen hat, getrunken hat und so weiter. Weil hier unten war nämlich, musste Mose einen Altar aufbauen. Wenn er den biblischen Bericht, also man kann wunderbar den biblischen Bericht hier komplett sehen. Und hier etwa war der Altar. Und diese Steine, die hier noch angelegt sind, die hat nicht irgendjemand jetzt angelegt, sondern die sind ganz alt. Und zwar, hier sieht man die, das war so ein Weg, den man brauchte, um die Tiere zum Altar zu führen, die dort geopfert wurden. Ja? So hat man diese Furche, nennt man Furche oder Einlass. Und dann mussten neben dem Altar, der dann hier an der Seite war, musste das Volk Israel 12 Gedenksteine aufstellen. Einige Übersetzungen sagen 12 Säulen. Also säulenartig. Und ihr seht sie hier. Diese 12 Gedenksteine sind teilweise noch vorhanden. Genau das, was im Bibeltext steht. Ja? Hier auch noch. Ne? Also wenn man sie alle zählt, sind es, ich weiß nicht mehr, wir haben es nicht also ungefähr um 10, 12, nicht alle sind mehr vorhanden, aber ein Teil ist vorhanden. Und das ist das Erstaunliche, dass das genau an dieser Stelle ist. Wir gehen dann ein bisschen weiter weg. Ich bin jetzt hier auf dem Platz, auf einem Felsen. Hier unten seht ihr wieder eine Einzäunung. Ich bin hier auf einem Felsen, auf dem das goldene Kalb aufgebaut worden war. Warum kommt man da drauf? Auch das ist eingezäunt, weil man hier unterhalb dieses Felsens Goldstaub gefunden hat. Und dann dachten einige, jetzt würden wir hier, sie könnten jetzt Goldgräber werden. Und dann hat man das eingezäunt. Wir wissen das aber besser, denn wir wissen, dass auf diesen Felsen, man hat nicht einen Altar extra aufgebaut, man hat diesen Felsen benutzt, um obendrauf das goldene Kalb aufzustellen. Und warum ist man darauf gekommen? Weil das die einzige Stelle ist, auf der ägyptische Kälber gezeichnet sind, die, wie man in Ägypten sie gezeichnet hat, wenn man die Stiere geopfert hat. Und genauso findet man sie hier an dieser Felsformation an einigen Stellen. Und ja, ihr könnt sie hier sehen, das ist Bruder Röske aus Darmstadt, Detlef Röske. Und das Interessante ist nun, normalerweise, wenn man einen flachen Felsen hat und da drauf ist irgendwas gebaut. Dieser Felsen ist glatt, dann bleibt der glatt. Dann kann es nicht so aussehen, dass hier, seht ihr diese wie so eine Schüssel ist das hier, wo das Wasser da sich fängt. Ne? Ja? Hier haben wir nochmal das Gleiche aus einer anderen Perspektive. Zwei solche Schüsseln. Und was hat man unter dem Felsen gefunden damals? Das hat man ausgestellt in einem Museum. Das sind Mahlsteine. Was man hier zermahlen hat, direkt auf diesem Felsen, ist das goldene Kalb. Mose hatte ja den Auftrag, das goldene Kalb zu Staub zu mahlen. Und diejenigen, die 3.500 Israeliten, die um dieses goldene Kalb getanzt sind und das angebetet haben, mussten den Goldstaub trinken. So sieht die Wüste dort aus, wenn man so durch die Wüste fährt, Saudi-Arabische Wüste, einmalig, das sind Felsenformationen wie Star Wars, ja, und so weiter, diejenigen, die sowas mal gesehen haben. Und sieht einfach bombastisch aus. Da ist das Volk Israel durchgezogen, durch solche Wüsten und ab und zu dann mal Wasser getrunken. Ja, auch hier. Und damit bin ich im Grunde schon fast am Ende. Ich erzähle ja aber noch ein bisschen was so. Das Einzige, was ich euch noch zeige, das ist der Brunnen Jethros bei der Stadt Jethro. Die ist auch auf der saudi-arabischen Seite. Hier an diesem Brunnen zu 99% hat Mose seine Frau kennengelernt. Zipora, das ist der Brunnen, wo die Frauen trinken wollten und fremde Hirten kamen, wollten die wieder vertreiben. Mose hat sie verteidigt und hat dafür gesorgt, damit sind wir bei dieser Präsentation am Ende. Okay, gut. Okay. Vielleicht ein ganz kurzer Zusammenfassung noch. Also ihr habt jetzt ein bisschen was gesehen. Es gibt viel mehr auf YouTube. Gibt sogar einige Filme. Es gibt einige Leute, die schon da gewesen sind. Inzwischen Nachfolger von dem adventistischen Bruder und Arzt, der als Hobbyarchäologe war, Ron Wyatt, der ja als erster das alles unter anderem mit überprüft hat. Er war ja von der ägyptischen Seite mit seinen beiden Söhnen getaucht, hat ja unter Wasser bei dem Durchzug, wo das Volk Israel durchs Meer gezogen ist, hat er den Wagenräder mit Korallen umwachsen gefunden, goldenes Wagenrad aus der 18. Dynastie, also ägyptische, dann Pferdeknochen. Also man findet alles, was die Bibel berichtet, unter Wasser. Und er ist dann rübergefahren damals, ist aber dann leider nachdem er so durch die Oase Elim und einiges gereist ist, sind sie dann halt von den Saudis verhaftet worden, ging damals groß durch die Presse, wegen als Verräter sollten sie bestraft werden. 22 Tage waren sie da in saudischer Gefangenschaft und sind dann wieder entlassen worden. Und inzwischen sind viele andere, es gibt eine Norwegerin, eine Adventistin, die hat sich extra in Saudi-Arabien als Krankenschwester anstellen lassen und hat einige Jahre, immer wieder ist sie hier in dieses Gebiet reingefahren und hat sich alles genau angeguckt. Und so wissen wir heute sehr viel über diese Gegend und können sagen, ja, wir können mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, ist schon fast keine Wahrscheinlichkeit mehr, sagen, es ist so, es ist der Platz. Nun spielt dieser Platz natürlich fürs Neue Testament nicht mehr unbedingt eine Rolle. Denn in Jesus Christus hat sich alles in seiner Gänze erfüllt. Trotzdem ist es manchmal schön zu erkennen, wie biblische Wahrheit sich aber bezeugt. Am Ende der Zeit, was sagt der Herr? Wenn sie nicht glauben werden, dann werden die Steine reden. Du wolltest was sagen. Ja? Mit einer? Ach ja. Das ist falsch. Und zwar, die Sinai-Halbinsel stand unter ägyptischer Hoheit und es gab Garnisonen auf der Sinai-Halbinsel, sodass das Volk Israel, wenn es nur in die Mitte gezogen wäre, wäre vollkommen eingekreist worden von ägyptischen Soldaten. Ja. Richtig. Ja, genau. Ja. Also es gibt alte Karten, es gibt ein sehr schönes Buch. Wer das, ich weiß nicht, ob es jetzt noch neu aufgelegt, ich glaube, es ist nicht mehr neu aufgelegt worden, ist vor ein paar Jahren rausgekommen. Das heißt die Akte Exodus. Hier ist eine wissenschaftliche Aufarbeitung von Dr. Möller vom Karolinska-Institut in Schweden. Der hat dieses Buch herausgegeben. Der hat all die Daten mal gesammelt, alles, was man bisher gewusst hat, und vergleicht das mit der herkömmlich theologischen Darstellung des Berges Mose auf der Sinai-Halbinsel und in Arabien. Und du hast 98% Übereinstimmung mit Saudi-Arabien und 2% nur mit der Sinai-Halbinsel. Die Juden haben den Berg Mose auf der Sinai-Halbinsel noch nie anerkannt. Weil sie immer wussten, das ist in Saudi-Arabien. Es gibt alte Karten, britische Landkarten, wo auf der gesamten saudischen Halbinsel überall Orte sind, die von Namen stammen, die aus dem Volk Israel kamen, von den Stämmen und so weiter, wichtigen Personen, überall Orte, die noch Grundelemente dieser Namen enthalten. Also das Volk Israel ist quasi wirklich 40 Jahre durch Saudi-Arabien gezogen, ja, bis sie dann wieder nach Kanaan kamen. Ja. 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 Genau. Also ich denke, wir haben hier ein wunderbares Beispiel. Also wer Lust hat, mal dahin zu reisen, nächstes Jahr habt ihr die Möglichkeit, Ende April, wieder mit Silva Romain kann man hinreisen, wer Lust hat. Dann im Anfang Mai mache ich mit ihm zusammen eine Reise durch die Türkei, durch die 7 Gemeinden der Türkei für 1.400 € inklusive Flug, Insel Patmos und alle Gemeinden, die wir besuchen und ein bisschen bearbeiten. Wer Lust hat, kann sich da informieren. Diejenigen, die von Silva Romain den Newsletter bekommen, kriegen diese Informationen schon, haben die jetzt am Donnerstag bekommen. Und dann gibt es noch eine Reise direkt danach, ab 13. Mai, zur Arche Noah und in den Osten der Türkei, wo noch viele in das Gebiet der Chaldäer, wo Abraham rausgezogen ist, um dann nach Kanaan zu ziehen. Ja? Auch die Original-Arche Noah. Ja? Dort, wo sie gelandet ist, im Gebirge Ararat. Ist ja nicht auf dem Berg Ararat gelandet, sondern im Gebirge Ararat. Und man kann das heute sehen, wie sie, die ist vom Berg runtergerutscht. Und dann sieht man heute die Umrisse der Arche, die Maße stimmen alle. ist natürlich alles zugedeckt mit Erde, Lava und so weiter, aber die Umrisse sind zu sehen. Man hat Bohrungen gemacht, man hat das schwarze Holz, das noch da ist, gefunden. Man hat ein Museum dorthin gestellt und oberhalb der Arche Noah liegen die Ankersteine. Ne? Ankersteine waren riesige Steine mit Löchern drin, mit denen das Schiff beschwert war. Wenn da irgendwo landen konnte, haben die Ankersteine runtergelassen, sodass das Schiff abgebremst wurde. Ne? Und die findet man da auch. Man hat in derselben Gegend auch Skelette gefunden, weil er muss ja in der Gegend weiter gelebt haben. Die wesentlich Fingerknochen, die doppelt so groß sind wie unsere, ja, weil Adam, also Noah war ja wesentlich größer, zwischen 3 und 4 Meter, ja. Also von daher haben wir eine ganze Reihe biblischer Hinweise da. Wenn wir wieder auf der neuen Erde sind. So. Ich möchte mit euch aber ein paar Gedanken, und das halte ich für wichtig in einer Zeit, in der wir mit Menschen umgehen. Und es geht wieder um Christus natürlich, wir werden zu Christus hinführen wollen, aber wir können heute sehr oft nicht den Menschen einfach begegnen und sagen, ja, ich bin Christ, geschweige denn Adventist. Ich sage heute nicht mehr, dass ich Christ bin, weil das Christentum hat einen ganz, ganz negativen Beigeschmack. Wird meistens fast zu über 90% direkt mit der katholischen Kirche in Verbindung gebracht. Was die alles gemacht haben, was mein Pfarrer gemacht hat und so weiter. Und deshalb sage ich nicht mehr, ich bin Christ. Ich folge Jesus nach. Und mit Jesus kann ich jeden widerlegen. Jeden. Weil wenn Sie Jesus nicht kennen, können Sie nichts dazu sagen. Und wenn jemand sagt, ja, aber dann sind Sie ja doch Christ, dann sage ich, ja, was verstehen Sie unter Christsein? Dann kommt das. Ich sage, nein, das bin ich nicht. Ich folge Jesus nach. Kennen Sie Jesus? Ist dann meine Frage. Nein. Dann haben Sie das Wichtigste versäumt, was es überhaupt gibt. Denn er hat mit dem Christentum nichts zu tun. Nichts. Er selbst hat sich nie als Christ bezeichnet. Ist nicht gelogen, oder? Bitte? Er war Jude, ja? Er war nie für irgendeine Gruppe. Er hat jede Gruppe, die meinte, sie sei was Besonderes, jede Denomination, die es damals gab, ob Pharisäer, Schriftgelehrten, Essener, Nazireer, was so weiter, hat er sich nie zugehörig gefühlt, weil er sie immer wieder gezielt in Frage gestellt hat. Und deshalb ist es für mich so wichtig, dass wir uns immer wieder ein Bild auch von Jesus machen. Und trotzdem kommen wir nicht umhin, manchen Leuten, die dann gleich anfangen mit irgendwelchen Argumenten, also wenn man dann auch noch sagt, Jesus ist wirklich die Wahrheit, dann fällt es vielen Leuten schwer, damit umzugehen. Und dazu möchte ich ein paar Worte sagen, um dann wieder von Jesus zu reden. Ich möchte jetzt nicht mit euch ein ganzes Seminar machen. Hier heißt es herzlich willkommen zum Apologetik-Seminar. Apologetik ist die Verteidigung des Glaubens an Jesus Christus. Oder wie die meisten Apologeten sagen, die sagen, Apologetik ist die Verteidigung des christlichen Glaubens. Ja? Und deshalb, ich habe das nur so gestaltet, um mal so die Aufmerksamkeit darauf zu legen, wie notwendig auch die Verteidigung ist, dass wir gute Argumente haben, aus der Sichtweise unseres Glaubens uns zu verteidigen. Nun gibt es, in Antiochia wurden die Christen zum ersten Mal Christen genannt. Also die Fremden haben gesagt, das sind Christen. Ja? Christusanhänger. Ja? Vielleicht, wann wurde Jesus denn Christus genannt? Wann hat er den Namen Christus bekommen? Bitte? Ja, aber wann im Neuen Testament? Wie lange hieß er nur Jesus? Bis zu seiner Auferstehung. Danach hat der Vater ihm gesagt, er ist jetzt der Christus durch seine Auferstehung. Wäre er nicht auferstanden, wäre er weiter nur Jesus gewesen, nicht der Messias. Sondern dadurch, dass er auferstanden ist, heißt er Christus. Und so ist der Auferstehungsglaube für uns das Zentrum, an dem alles steht und fällt mit Jesus, mit der Botschaft von Jesus. Wenn wir die Auferstehung rauslassen, verlieren wir den Boden unter den Füßen. Und die neue Theologie, die historisch-kritische Theologie, hat ganz klar die historisch-biologische Auferstehung Jesu abgelehnt. Ja? Aber Paulus sagt ganz klar, wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist unser Glaube nichtig. Ja? So, ich gehe mit euch jetzt das nicht alles durch. Hinter jedem Thema, was hier steht, steht ein Thema. Ja? Also wenn ich mit euch jetzt da durchgehen würde und jemand sagt, ach, kannst du mit mir mal, könnte man nicht mal über die Argumente gegen den Atheismus sprechen oder über die Weltanschauung, über die neuen Atheisten, ja? So hätten wir eine ganze Menge zu tun. Ne? Ein ganzes Wochenende mit mehreren Stunden würden wir dann belegen. Ich möchte mit euch da, wo ich jetzt stehe gerade, das bin ich so von der Rückseite, ja, da gehe ich mal kurz drauf. Das ist das Thema, was ist Wahrheit? Die Wahrheit besteht nicht in dem, was die Menschen aufbauen. Wer weiß, was das für eine Stadt ist? Da war ich vor 2 Jahren. Das ist Dubai. Die brauchen Häuser, die höher, höher, höher werden. Ne? Und da ist unter anderem dann auch, ich fotografiere gerade aus der 400. Etage, 400 Meter Höhe, fotografiere ich hier runter, obwohl noch 400 Meter über mir sind. Das Haus, aus dem ich fotografiere, ist über 800 Meter hoch. So, wenn wir uns beschäftigen mit den grundlegenden Fragen, wie wir funktionieren, wie unsere Welt aussieht, dann hat das immer was mit der Weltanschauung zu tun. Und es gibt im Grunde 5 Fragen, die beantwortet werden müssen, 5 Fragen, die uns nur einer wirklich beantwortet. Ihr ahnt schon wer, ne? Ja? Nämlich, wir wollen doch immer wissen, woher wir kommen. Woher kommen wir? Ob ich in Indien aufgewachsen bin, ob ich in Brasilien aufgewachsen bin, ist egal, wo ich aufgewachsen bin oder in Europa, immer ist die Frage, woher komme ich? Woher? Der Atheismus, der sagt einfach, ja, bist Zufall, bist so in die Welt gerotzt worden, ne? So zack, per Zufall rein und da gibt's keine Fragen. Nein, fertig. Dann, was wir gerne alle immer wissen wollen, ist die Frage nach der Identität. Wer bin ich? Wer bin ich als Mensch? Die Suche, ja? Bin ich Kind Gottes? Bin ich ein biologisches Zufallsprodukt? Bin ich Urschleim, aus dem Urschleim irgendwo herausgekommen? Was bin ich? Wer bin ich? ein Abbild des Affen im Zoo. Die Frage ist eine entscheidende Frage. Und immer fragen wir nach dem Sinn des Lebens. Für mich interessant, warum sind wir hier? Warum? Ja? Heute gibt es so viele, die auftreten und für irgendwas demonstrieren. Sie alle brauchen Sinn. Man spürt das. Die Leute müssen für Umwelt sich einsetzen. Das ist die Alibi-Funktion eines Zufallsproduktes, das nicht weiß, warum es auf dieser Erde ist. Also muss es etwas haben, damit es sich Sinn gibt. Weil wenn es Zufallsprodukt ist, wird es irgendwann auch zufällig nicht mehr da sein. Ja? Und das ist die Not, in der Menschen sind. Selbst die großen Philosophen, Sartre, Camus und so weiter, die haben nie ohne Sinn im Leben leben können. Sartre ist Kommunist geworden und sagte, ja, irgendeinen Sinn muss man ja haben, auch wenn das Leben sonst sinnlos ist. Ja? Man muss einfach mal sich mit diesen Fragen, wenn man sich damit mal beschäftigt hat, weiß man, was es damit auf sich hat. Dann die Frage nach der Moral. Wie sollen wir leben? Wie wollen wir leben? Nach welchen Kriterien? Ist das, wie wir Deutsche denken, richtig? Oder ist es nicht vielleicht besser so, wie die im Iran denken? Hat nicht die Scharia recht? Oder ist da vielleicht nicht Buddha, der uns zur Erleuchtung führt und der jede Begierde dann ablegen will, dass wir nichts mehr begehren und uns im Nirvana irgendwann wiederfinden, damit endlich das Leid aufhört? Und was sind die Kriterien, nach denen wir uns entscheiden, Dinge zu tun? Was ist richtig, was ist falsch? Ja, und dann das Schicksal. Wohin gehen wir? Wohin? Ja? Unser Leben ist wie ein Kreislauf. Wir laufen herum und denken ja, irgendwie werden wir schon ans richtige Ziel kommen. Aber durch Rumlaufen ist noch nie jemand ans Ziel gekommen. Ja? Und das ist die Not, in der wir Menschen natürlich sind. Und deshalb brauchen wir klare Kriterien. Und die Frage ist, was ist Wahrheit? Was ist Wahrheit? Es gibt ja die alltägliche Wahrheit. Ne? Wenn wir so miteinander umgehen, manche Leute sagen ja ganz einfach, es gibt keine Wahrheit. Ne? Und wenn das ein Familienvater ist, dann stelle ich gleich weiter, Kinder, ja? Was hält er denn von der Wahrheit der Kinder? Und schon sind wir wieder bei der Wahrheit. Ne? Ja. Ne? Wir haben, überall wollen wir wahrhaftige Wahrheit. Ne? Wir wollen, beim Arzt wollen wir genau wissen, was ist nun los? Habe ich nun Krebs oder habe ich ihn nicht? Ja? Wir wollen, dass der Pilot anständig mit dem Flugzeug umgeht und nicht einfach irgendwo vor den Berg klatscht, wie vor einigen Jahren jemand, und hat sein Leben genommen mit den Passagieren. Ja? In der Börse wollen wir sicher wissen, wie sehr stehen die Kurse. Wir möchten, dass in der Familie die Wahrheit gesprochen wird. Und wir wollen, dass der Richter ein gerechtes Urteil fällt. Da sind wir alle dabei. Wahrheit ist wichtig. Aber in dem Augenblick, wo wir danach fragen, wie ist es denn mit der Frage nach Gott, mit der wirklichen, tiefen Wahrheit, da sagen dann die Leute auf einmal, gibt's doch gar nicht, eine absolute Wahrheit kann es doch gar nicht geben. Und es gibt vier wichtige Fragen. Ich gehe die mit euch jetzt nicht alle durch. Ich möchte mit euch aber eine Sache aufzeigen. Die Frage ist natürlich, was ist Wahrheit? Die zweite Frage wäre, kann man die Wahrheit erfahren? Die dritte Frage ist, kann die Wahrheit über Gott bekannt sein? Eine ganz wichtige Frage, nicht wahr? Und die vierte Frage ist, wer kümmert sich um die Wahrheit? Lasst mich nur blitzartig hier durch diese Fragen gehen. Was ist Wahrheit? Klar, wollen wir wissen. Ne? Also, da können wir mal ganz schnell mal reinspringen. Die Wahrheit wird entdeckt, nicht erfunden. Sie existiert unabhängig von unserer Erkenntnis. Als Newton das Schwerkraftgesetz entdeckte, gab es das Schwerkraftgesetz schon Jahrhunderte und Jahrtausende vor ihm, nicht wahr? Er hat es nur entdeckt. Also Wahrheit wird entdeckt, nicht gemacht. Wenn ein Arzt sagt, ja, Sie haben Krebs, dann tut er das, weil er inzwischen die Probe der Zelle hat untersuchen lassen und wissenschaftlich klar erkannt, dass diese Zelle Krebs ist, krebsartig ist. Er hat sie nicht gemacht, die Wahrheit. Er hat sie nur entdeckt. Die Wahrheit ist kulturübergreifend. Wenn etwas wahr ist, gilt es für alle Menschen, überall und zu jeder Zeit. Dass die Erde sich um die Sonne dreht, ist unabdingbar klar. Die Wahrheit ist in allen Kulturen wichtig. Zum Beispiel 2 plus 2 ist 4. Gibt es in jedem Land, auch wenn die Begriffe vielleicht anders sind. Aber wenn ich 2 Äpfel zu 2 Äpfeln lege, habe ich 4. Das ist kulturübergreifend. Die Wahrheit ändert sich auch nicht, obwohl sich unsere Ansichten über die Wahrheit ändern. Also, als wir anfingen zu glauben, die Erde sei eine Kugel und keine Scheibe, änderte sich nicht die Wahrheit über die Erde, sondern unsere Sichtweise über die Erde. Also wir merken schon, die Wahrheit ist etwas Absolutes. Und ich möchte das mal an einem anderen Bild deutlich machen. Moment, da muss ich zu einer anderen Präsentation. Moment. Und zwar möchte ich das hier an diesem Bild deutlich machen. Wahrheit und Lüge kann man sehr gut an der Natur entdecken. Lasst uns also von der Natur einmal lernen. Die Wahrheit in der Natur ist folgende. Die Wahrheit ist nämlich in der Natur absolut und steht grundsätzlich für sich selbst. Nämlich, sie ist unveränderlich, diese Wahrheit, unwidersprüchlich, allumfassend, allgegenwärtig, zugänglich für jeden von uns und einfach. Sie ist ein Grundgesetz. Ihr werdet jetzt erstaunt sein. So einfach kann es sein, wie Wahrheit ist. Und sie verwirklicht sich, ihr werdet sehen, in Jesus Christus. Diese Wahrheit, dieses Grundgesetz lautet, nichts kann aus sich selbst existieren und funktionieren. Nichts. Könnt ihr aus euch selbst existieren? Nein. Was braucht ihr? Luft zum Atmen und Nahrung. Die Nahrung, die ihr aufnehmt, wird im Darm, der Darm übernimmt Stoffe aus dieser Nahrung und gibt sie weiter in den Körper. Nichts existiert aus sich selbst. Nichts. Ein Same, ich habe ein Hochbeet mir gebaut, und wenn ich da Samen reintue, dann wächst da etwas raus aus diesem Samen. Aber nur dann, wenn dieser Same Wasser kriegt und Licht. Warum gieße ich? Was glaubt ihr? Weil die Pflanze nicht zum Wasser gehen kann, sondern sie muss etwas nehmen, was ich ihr gebe oder was der Regen ihr gibt. Jedes System lebt, existiert erstmal dadurch, dass etwas anderes vor der Existenz gewesen ist. Deshalb auch unser Universum kann nur durch Gott ins Leben gerufen worden sein. Nichts kann etwas für sich selbst tun, sondern immer muss etwas anderes da sein, was uns helfen kann, etwas zu tun. Und deshalb heißt das Grundgesetz, alle Dinge und Elemente des Makro- und Mikrokosmos haben einen Eingang und einen Ausgang, eine Ursache und eine Wirkung, nehmen und geben. Nehmen und geben. Nehmen und geben. Passiert bei euch etwas im Kopf? Was passiert bei euch, wenn ihr das jetzt hört? Nehmen und geben. Denkt mal an Jesus. Versucht mal immer in solchen Dingen an Jesus zu denken. An die Predigt heute früh. Vom Wort. Wir kriegen es nur von ihm. Und woher hat er es genommen? Johannes Kapitel 17. Vater, ich habe ihnen alles gegeben, was du mir gegeben hast. So betet er für seine Jünger. Ja? Und das Prinzip ist immer wieder, ich nehme, um zu geben. Nur wir Menschen, wir machen das umgekehrt. In der Natur ist alles darauf angelegt, nach dem Grundgesetz zu geben, nehmen und geben. Ein Baum, eine Pflanze, alle nehmen aus der Erde, aus dem Licht, um uns Frucht zu geben, um uns Nahrung zu geben, um uns neue Samen zu geben, damit wir Neues pflanzen können. Und jedes Mal, wenn die Pflanze etwas gibt, dann nehme ich einen Samen und aus dem einen Samen kommen wieder 100 Samen, die ich wieder aufteilen kann. So, und Christus macht genau das Gleiche. Nur wir Menschen machen genau das Gegenteil. Wir geben, um etwas zu bekommen. Ich heirate eine Frau, um meinen Mangel, den ich habe, zu füllen. Ach ja, ich will geliebt werden. Und wenn du mich nicht liebst, dann gibt's was. Und wenn du nicht die Dinge so machst, wie ich sie mir vorstelle, hast du schon wieder die Butterdose offen gelassen? Kannst du nicht mal die Socken wegräumen? Kannst du nicht mehr, wir wollen, dass der andere sich so verhält und benimmt, dass ich zufrieden bin? Aber anstatt, dass wir den anderen heiraten, um zu sagen, ich will für dich da sein. Ich will nur dir etwas geben. Ich will für dich da sein. Das war eine schwere Lektion für mich. Ich habe einige Jahre meiner Frau, habe ich dann gewünscht, ich hätte doch lieber eine andere Frau. So wie sie ist, nein! Hätte ich das nur früher gewusst, hätte ich bestimmt die geheiratet. Und dann hätte ich ein paar Jahre später dasselbe gesagt. Ja? Weil wir immer geben, um zu bekommen. Und Jesus ist der Einzige, der gibt 100% sich vollständig für dich. Und nicht, um etwas von dir zu bekommen. Und wenn du das begreifst, dass du begreifst, er will nichts von dir, nichts. Er würde sich darüber freuen, dass du sagst, ich liebe dich auch. Er freut sich über die Liebe. Als die 10 Aussätzigen zu ihm kommen, der macht sie gesund, sagt er nicht zu den 9, die nicht kommen, ruft er später nach, ja, ihr seid ja ein paar, ne? Kostenlos lasst ihr euch heilen und mir gibt er nicht mal ein Dankeschön. Was seid ihr für eine Bande? Ja? Dann wäre er als Gott aufgetreten und hätte gesagt, so, ich will auch was von euch. Wir könnten natürlich behaupten, im Alten Testament heißt es so oft sagt Gott, gebt mir die Ehre. Aha, da will er doch was. Das ist aber falsch gedacht. Denn Gott hat nämlich folgendes Prinzip. Bei seinen 10 Geboten sagt er als allererstes beim ersten Gebot, ich bin dein Gott. Und das Wort dein im Hebräischen ist wie dein Auto, deine Schuhe, dein Anzug. Gott will so sehr dir gehören. Und wenn er das ist, dass er mir gehört, dann gibt es nur etwas, was unserem Leben erhält in einer Welt der Sünde, dass wir ihm die Ehre geben. Und die Ehre, die er von uns verlangt, ist nichts anderes als der Lebensrettungsring aus der mistigen Sünde herauszukommen, die uns immer noch anhaftet. Und deshalb trenne ich heute in meinem persönlichen Leben sehr mein Vertrauen und mein Liebesverhältnis zu Jesus von meinem Kampf gegen die Sünde. Ich habe immer den Kampf gegen die Sünde als etwas gesehen, was ich tun muss, damit ich angesehen werde von Jesus. So ein Heiliger, so eine heilige Person. Ich bin ja so weit davon entfernt. Nein, da muss ich die Sünde irgendwie loswerden, damit ich doch ihm ähnlicher werde. Das kann doch nicht sein. Und das macht mich so krank. Herr, ich bin so froh, dass ich bei dir sein kann. Ich liebe dich. Ich weiß, dass du meine Fehler siehst. Aber du liebst mich. Und ich liebe dich auch. Und ich will nichts anderes als dich. Und da gibt's noch so ein paar Dinge, da brauche ich einfach noch ein bisschen mehr Heiligen Geist. Und dann, dass das wegkommt. Aber es ist so gut, bei dir zu sein. Und ich lebe durch dich. Der Widerspruch in der Gottlosigkeit. Gottlose Menschen kommen dauernd mit Sätzen, die sich widersprechen. Nehmt mal den Satz, es gibt keine absolute Wahrheit. Wenn mir das jemand sagt, sage ich ja, ist Ihr Satz absolut zu sehen? Nein. Also kann es doch eine absolute Wahrheit geben. Bitte, widerspricht sich ja. Manche Leute sagen, alles ist relativ. Ihr Satz auch? Er will ja, dass ich seinen Satz über die Relativität, über das Relative, dass ich den ernst nehme, nicht wahr? Aber er widerspricht sich. Und so gibt es massenweise Sätze, zum Beispiel, man kann nichts sicher wissen. Überlegt mal, was er da gerade sagt. Woher weiß er das? Dass er nichts sicher wissen kann. Ich weiß ganz sicher, dass man nichts sicher wissen kann. Ja, woher weiß er das? Mach nie absolute Aussagen. Merkt ihr was? Denkt mal einfach mit. Was hat er gerade gesagt? Hat er gerade eine absolute Aussage gemacht. Ja? Und so haben wir viele solcher Aussagen und Lebensweisen. Lebensweisen. Wenn ein Atheist sagt, ein Naturalist, der sagt, alles ist per Zufall entstanden, unser Gehirn, alles ist per Zufall entstanden, unser Körper, unsere Augen und die ganze Welt ist per Zufall entstanden, warum lebt er nicht danach? Warum macht er nicht seine Wochenplanung nach dem Zufallsprinzip? Oder durch Würfeln ein Flugzeug entwickeln? Warum macht er das nicht? Warum lebt er in einem Widerspruch? Wenn der Zufall so komplexe Dinge wie unser Gehirn schaffen kann, oder unsere Augen, oder unser Blutsystem, warum macht er es dann nicht in seinem Alltag auch? Oder ein Buddhist. Ich frage einen Buddhisten, mich interessiert das mal. Im Buddhismus ist es doch so, dass man das Begehren aufgeben soll. Wie gehen Sie damit um, wenn Sie doch zur Erleuchtung kommen wollen über den achtfachen Pfad, dann begehren Sie doch ständig diesen Weg. Ja, habe ich auch noch nicht drüber nachgedacht. Sie leben im Widerspruch. Fast jede Religion, alles was mit Religion zu tun hat, hat mit Tradition zu tun, mit Ritus aus vergangener Zeit. Und bedeutet, ich tue etwas, worüber ich nicht nachgedacht habe. Aber ich möchte es tun, weil es mir irgendwie Sicherheit gibt, damit ich nicht irgendwie Angst haben muss. Aber es gibt mir irgendwie eine Sicherheit. Religion hilft uns nie wirklich, sicher zu werden. Deshalb hat Jesus gesagt, in der Welt habt ihr Angst. Da experimentiert ihr, macht ihr alles Mögliche, da habt ihr eure religiösen Riten und das, aber ich habe diese Art von Denken überwunden. Ich bin, die drei Artikel müsst ihr euch merken, Der Weg. Der Weg. Es gibt nur einen. Es gibt wirklich keinen anderen. Es gibt keinen anderen. Keinen Weg zu wissen, woher ich komme, wer ich bin, woran ich mich richten kann, wenn es um moralische Fragen geht und wohin die Reise geht. Keinen anderen Weg. Zeigt mir irgendeinen, wo nicht ein Widerspruch drin ist. Und ich bin die Wahrheit. Absolut. Ohne irgendeinen Abstrich. Keiner kann das dem widersprechen. Für mich faszinierend, dass die Bibel selbst ja darüber spricht, über Widersprüche. Und ich möchte euch den Text mal nennen. Wo haben wir dich da? Es gibt einen schönen Text von Paulus, wenn man den nach einer modernen Übersetzung sich anguckt. Und zwar so. Na, wo habe ich sie denn jetzt? Nee, habe ich jetzt nicht greifbar. Hätte ich mein Handy dabei haben müssen. Okay. Paulus selbst schreibt einmal, dass wir durch den Widerspruch der Sünde, die Sünde ist der Widerspruch gegen Gott. Und deshalb ist alles, was mit Jesus nichts zu tun hat, im Widerspruch zur Wahrheit. Wir können innerhalb eines Systems, wenn man Wikipedia sich anguckt, was Wahrheit ist, dann bedeutet Wahrheit ist, wenn ein Sachverhalt, ein bestimmter Sachverhalt mit der Wirklichkeit übereinstimmt. Was ist Wirklichkeit? Wenn ein bestimmter Sachverhalt mit der Wirklichkeit übereinstimmt. Jesus macht sehr deutlich, was richtig und was falsch ist. Und man kann dann genau gucken, welche Folge hat ein bestimmtes Tun, das immer wiederholt wird. Und dann kommt der dritte Artikel. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Du hast nur vollkommenes Leben in Christus. Es gibt nichts Besseres. Ich fand das so schön, dass als ich darüber las, dass Napoleon auf seinem Sterbebett seinen General fragte zu Christus. Er fragte den Graf Montholon, holte ihn zu sich und fragte ihn, können Sie mir sagen, wer Jesus Christus war? Der Graf mochte nicht antworten und darauf entgegnete Napoleon Folgendes. Nun dann werde ich es Ihnen sagen. Alexander, Cäsar, Karl der Große und ich selbst haben große Reiche gegründet. Aber wovon waren diese Schöpfungen unseres Genies abhängig? Von Gewalt. Jesus allein gründete sein Reich auf Liebe. Und bis zum heutigen Tag sind Millionen bereit, für ihn zu sterben. Ich glaube, ich verstehe etwas von der menschlichen Natur. Und ich sage Ihnen, dies alles waren Menschen und ich bin ein Mensch. Niemand sonst ist wie er. Jesus Christus war mehr als ein Mensch. Ich habe Scharen zu so begeisterter Hingabe inspiriert, dass sie für mich gestorben wären. Aber um das zu tun, war es notwendig, dass ich sichtbar gegenwärtig war mit der elektrisierenden Wirkung meiner Erscheinung, meiner Worte und meiner Stimme. Wenn ich Menschen sah und zu ihnen sprach, entzündete ich die Flamme der Selbsthingabe in ihren Herzen. Christus allein hat es vermocht, den Geist des Menschen so zum Unsichtbaren zu erheben, dass er unempfindlich wird gegen die Grenzen von Zeit und Raum. Über eine Kluft von 1800 Jahren hinweg stellt Jesus Christus eine Forderung, die schwieriger zu erfüllen ist als jede andere. Er bittet um das, was ein Philosoph wohl oft vergeblich von seinen Freunden erstrebt oder ein Vater von seinen Kindern oder eine Braut von ihrem Bräutigam oder ein Mann von seinem Bruder. Er bittet um das Herz des Menschen. Er will es ganz und gar für sich haben. Er verlangt es bedingungslos und sogleich wird seinem Verlangen stattgegeben. Wunderbar. Zeit und Raum zum Trotz wird die Seele des Menschen mit all ihren Kräften und Fähigkeiten zu einer Eroberung des Reiches Christi. Alle, die aufrichtig an ihn glauben, erfahren diese bemerkenswerte, übernatürliche Liebe zu ihm. Dieses Phänomen ist für mich unerklärlich. Es liegt ganz und gar jenseits der kreativen Kräfte des Menschen. Die Zeit der großen Zerstörer ist machtlos, diese heilige Flamme auszulöschen. Die Zeit kann weder ihre Kraft zum Versiegen bringen, noch ihrer Reichweite eine Grenze setzen. Das ist es, was mich am meisten beeindruckt. Ich habe oft darüber nachgedacht. Das ist es, was mir vollkommen überzeugend die Gottheit Jesu Christi beweist. Ja, genau. Mit diesen Worten möchte ich schließen. Ja, er hat sich in seinem hohen Lebensalter hat er sich bekehrt. Er hat zwar vorher, hat er immer noch seine, ne, er hat auch noch mal einen Rückfall gehabt und so weiter, aber als es dann soweit war, denke ich, hat er erkannt, worauf es ankommt. Sein Reich ist zerfallen, was er versucht hat aufzubauen. Aber er wusste schon, philosophisch wusste er schon darüber Bescheid. Ne? Aber zum Schluss ist es ihm wahrscheinlich bewusst geworden. Und ich schließe nochmal vielleicht noch ein Zitat, nicht von ihm, sondern von Muggeridge. Muggeridge war ein Atheist, britischer Journalist zwischen 1903 und 1990. Und er hat dann Folgendes geschrieben. Wir blicken zurück auf unsere Geschichte und was sehen wir? Königreiche kommen und gehen, sie haben Reichtümer angehäuft und Reichtümer verschwendet. Ich blicke zurück auf meine eigenen englischen Mitbürger, die einst ein Viertel der Welt beherrschten. Ich habe einem verrückten Österreicher zugehört, Adolf Hitler, der in der ganzen Welt ein tausendjähriges Reich ankündigte. Ich sah einen italienischen Clown, der unser Kalendersystem erneuern wollte, wenn er an die Macht käme. Ich traf einen mörderischen Mann im Kreml, dem die intellektuelle Elite mehr Weisheit als Salomo zuschrieb. Ich sah Amerika reicher an Militärwaffen als die ganze westliche Welt zusammengenommen. Alles während eines menschlichen Lebens. Alles weg, verflogen im Wind. England ist heute nicht mehr als der Teil einer kleinen Insel an der Küste Europas. Hitler und Mussolini sind tot. Ihre Namen sind heute Schimpfwörter. Stalin ist ein verbotener Name in dem Regime, das er mit Gewalt aufzubauen half. Amerika ist geplagt von der Angst, dass das wertvolle Öl zu Ende gehen könnte, gepeinigt von unschönen Erinnerungen an eine katastrophale Kampagne in Vietnam. Alles in einem Leben. Alles in einem Leben, aus und vorbei. Und hinter dem Schein dieser selbsternannten Supermänner der Welt steht die gigantische Figur jener Person, von der, in der und durch welche die Menschheit immer noch Grund zur Hoffnung hat. Die Person Jesus Christus. Ich präsentiere ihn als den Weg, die Wahrheit und das Leben. Stellen Sie sich vor, wir hätten vor 2000 Jahren gelebt, damals in Judäa, und hätten eine Wette abgeschlossen. Wer wird die Zukunft dieses Planeten mehr beeinflussen? Das römische Imperium mit all seinem Glanz und seiner Macht oder ein Zimmermannssohn mit ein paar mittellosen Fischern? Wir hätten alle auf das römische Reich gesetzt. Und doch, heute, 2000 Jahre später, geben wir unseren Kindern Namen wie Markus, Johannes, Lukas und Maria. Und unsere Hunde nennen wir Cäsar und Nero. Damit möchte ich schließen. Ach doch, vielleicht noch ein letztes Wort aus der Schrift. Und dann machen wir Schluss. Vielleicht drei Schritte, die uns der Herr anbietet. Wir glauben fest daran, dass wir in der Endzeit leben und dass Christus bald wiederkommt. Ich möchte euch nochmal darauf aufmerksam machen, dass das Erste, was wir bekommen, eine Belohnung ist, nämlich die Auferstehung, weil Jesus auferstanden ist. Lasst euch von niemand ins Boxhorn jagen. Jesus ist auferstanden. 1. Korinther Kapitel 15 ist der Beweis. Selbst die Kritiker, selbst die historisch kritischen Theologen müssen damit leben, dass Paulus den Korintherbrief geschrieben hat. Und in Kapitel 15 sagt Paulus, wie Jesus auferstanden ist, wem er alles erschienen ist, zählt die Leute auf, und sogar 500, die ihn gleichzeitig gesehen haben. Und er sagt sogar, und etliche leben davon, im Grunde sagt er, die könnt ihr befragen. Also, Jesus ist auferstanden und wir werden auferstehen. Denn er selbst, der Herr, wird mit dem einen Befehl, mit der Stimme des Erzengels und mit der Posaune Gottes vom Himmel herabkommen und die in Christus Verstorbenen werden auferstehen. Ist das nicht eine Botschaft? Und als Nächstes, was ist uns wichtig, wenn wir auferstanden sind? Wen wollen wir als Erstes sehen? Jesus. Ja, Kolosser 3, Vers 4. Wenn aber Christus, unser Leben, offenbar werden wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. Und das Dritte, was ich euch mitgeben werde, wegen Corona, 1. Petrus 5, Vers 4. So werdet ihr, wenn der Erzhirte erscheint, die unverwelkliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Krone der Herrlichkeit. Du unsichtbares Virus, du nennst dich Corona, durch Menschen gemacht. Wir zeigen dir eine lange Nase. Denn wir bekommen die Krone der Gerechtigkeit. Und die nimmt uns niemand weg. Niemand reißt sie mir aus meiner Hand. Niemand reißt euch aus der Hand des Vaters. Wir gehören zu Jesus. Und lasst uns diesen Glauben nie nehmen. Nie. Haltet ihn fest. Amen.